온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda-Info 310.
Was haben wir denn heute?
Umgebaut.
Wie bitte?
Wir haben unser Info umgebaut. Auf unsere zahlreichen vorbereiteten wunderhübschen Beiträge müsst ihr noch etwas warten, weil wir dieses Mal kurzerhand auf ein paar aktuellere Ereignisse eingehen möchten.
Unser erster Beitrag führt uns dabei nach Costa Rica. Während viele dieses mittelamerikanische Land mit beschaulichem Tourismus und atemberaubenden Naturschönheiten in Verbindung bringen, geht es beim Naturschutz so überhaupt nicht friedlich zu. Ende Mai wurde der Biologe Jairo Mora Sandoval, der sich seit Jahren für den Schutz der Lederschildkröten an der kostarikanischen Karibikküste einsetzt, am Strand von Moín in der Nähe der Hafenstadt Limón erschlagen aufgefunden. Die Reaktion der kostarikanischen Regierung auf das Verbrechen sorgte dabei für ebensolche Empörung wie der Mord an sich.
In unserem zweiten Beitrag geht es um die Ereignisse in Brasilien. Ausgerechnet dort scheint Fußball plötzlich Nebensache geworden zu sein. Der Confed Cup tritt hinter den Demonstrationen Hunderttausender zurück, die zunächst forderten, dass eine Fahrpreiserhöhung wieder zurückgenommen wurde und Kritik an all den Sonderregelungen zu den sportlichen Großereignissen übten. Hinzu kam der Unmut über ein schlechtes Bildungssystem, Korruption und mangelnde Infrastruktur. Wo führt das hin und wer demonstriert dort eigentlich für was? Das fragten wir den Journalisten Nils Brock, der in Brasilien für den Weltverband der Community Radios AMAG arbeitet und im Übrigen früher oder eigentlich immer noch zu NPLA gehört.
Doch zunächst gibt es eine Nachricht aus Ecuador. Sie beschäftigt sich nicht mit dem Asylantrag von Edward Snowden, aber trotzdem mit Meinungsfreiheit. Denn nach einer 4 Jahre langen Debatte ist in Ecuador das neue Kommunikationsgesetz in Kraft getreten. Zivilgesellschaftliche Gruppen und Community-Radios versprechen sich eine Verbesserung der Presse- und Informationsfreiheit im Land. Doch es gibt auch Kritik.
Viel Spaß beim Zuhören wünscht das Onda-Info-Team.
No pierdan su tiempo. En el Ecuador del siglo XXI, en el Ecuador de la Revolución Ciudadana, encontrarán soberanía y dignidad.
Mit diesen markigen Worten feierte Ecuadors Präsident Rafael Correa das neue Mediengesetz, das am 24. Juni in Kraft getreten ist. Es sieht vor, dass 34% der Frequenzen an Community-Medien und jeweils 33% für öffentlich-rechtliche bzw. staatliche Medien und private Medien vergeben werden. Bisher werden nach Angaben der Aufsichtsbehörde 85% der Radiofrequenzen und 71% der Fernsehkanäle von privaten Anbietern betrieben. Nach fast 4 Jahren erbitterter Debatten konnte das Gesetz durch die Regierungsmehrheit vom Parlament beschlossen werden. 4 Unterkapitel des Gesetzes wurden mit je 108 von 137 Stimmen beschlossen. Die Kapitel Community-Medien und Radiofrequenzen passierten mit 110 Stimmen das Parlament. Bei letzteren hatten auch 2 Abgeordnete der indigenen Partei Pachakutik auf Bitten der Konföderation des Verbandes der indigenen Völker Ecuadors, CONAIE, für das Gesetz gestimmt. Nach Ansicht der CONAIE werde vor allem die neue Regelung zur Frequenzverteilung an Community-Medien auch den indigenen Gemeinschaften zugutekommen. Auch der Dekan der Fakultät für soziale Kommunikation an der Universität von Guayaquil, Kleber Lohr, begrüßte das neue Gesetz. Wir brauchen professionelle JournalistInnen, die für die Kommunikationsmedien arbeiten und wir brauchen mehr Raum. Außerdem ist es notwendig, dass die Frequenzen gleichberechtigt verteilt werden. Gegenwind kam jedoch von der Interamerikanischen Pressegesellschaft SEIP. Für sie bedeutet das neue Mediengesetz Ecuadors den größten Rückschritt für die Pressefreiheit in der jüngeren Geschichte Lateinamerikas, wie deren Vorsitzender Claudio Paulillo betonte. Er befürchtet, eine stärkere Kontrolle der Inhalte, wirtschaftliche Sanktionen und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit durch den nun obligatorischen Universitätsabschluss für JournalistInnen. KritikerInnen werfen der SEIP jedoch vor, sich von den in Lateinamerika vorherrschenden Medienmonopolen instrumentalisieren zu lassen. Der Direktor der Tageszeitung El Telegrafo, Orlando Pérez, jedenfalls verteidigt das Kommunikationsgesetz. Das ist doch unglaublich, dass die privaten und kommerziellen Zeitungen in Ecuador immer dasselbe über das Gesetz schreiben. Keine einzige sagt, dass zumindest ein Teil des Gesetzes gut oder interessant ist oder einem Teil der Gesellschaft zugutekommt. In diesem Sinne widerspricht diese Gleichförmigkeit der Behauptung, das Gesetz wäre ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Was wir in Ecuador, aber auch in Lateinamerika und Europa erreichen müssen, ist, dass viele Medien über viele Dinge berichten und die Meinungen von verschiedenen Menschen, Gruppen und sozialen Bereichen widerspiegeln. Die Neuregelung der Mediengesetze basiert auf einer Forderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Netzwerken und Community-Medien, die Medienlandschaft zu demokratisieren. Private und Community-Medien dagegen, die der Regierung Korea gegenüber kritisch eingestellt sind, fürchten Nachteile bei einer Neuordnung der Medienlandschaft. Übrigens, auf unserer Homepage www.npla.de gibt es ein sogenanntes Factsheet zu den Community-Radios in Ecuador.
Der Mord an dem Biologen Jairo Mora Sandoval hat weit über die Landesgrenzen Costa Ricas für Empörung gesorgt. Der 26-Jährige hatte seit Jahren für den Schutz der Lederschildkröten in Limón an der kostarikanischen Karibikküste gekämpft und war am 30. Mai am Strand von Moin in der Nähe der Hafenstadt Limón erschlagen aufgefunden worden. Die Reaktion der kostarikanischen Regierung auf das Verbrechen sorgt dabei für fast ebensolche Empörung wie der Mord an sich. Christina Volkert ist immer noch erschüttert. Die Vizepräsidentin des karibischen Meeresschildkrötennetzwerkes Whitecast kannte Jairo Mora seit vielen Jahren. Sein Mut und sein Engagement sei vielen ein Vorbild.
Un conservacionista apasionado por la conservación de las tortugas marinas.
Jairo war ein passionierter Umweltschützer, der sein Leben den Meeresschildkröten gewidmet hatte. Immer fröhlich, immer mit positiver Einstellung, auch wenn die Arbeit hier am Strand unter den gegebenen Bedingungen sehr schwierig war. Jairo ist mit den Schildkröten aufgewachsen und schon mit 15 hat er sich dem Schutz der Schildkröten verschrieben.
Desde los 15 años él está trabajando ya realmente físicamente con las tortugas.
In der Vergangenheit hatte Mora mehrfach Anzeige gegen die Plünderung von Schildkröteneiern erstattet und Fälle über die Medien und soziale Netzwerke publik gemacht. Angesichts der zunehmenden Präsenz des Drogenhandels in der Region und dem parallel dazu wachsenden Schwarzmarkt für die Eier hatte Mora sich für ein Schutzgebiet am Strand von Moin stark gemacht und hatte oft nächtelang zum Schutz der Brutstätten an den Stränden der Umgebung patrouilliert. Bereits im April dieses Jahres hatte eine lokale Zeitung von Morddrohungen gegen Mora berichtet. Doch hätten weder die örtliche Polizei noch die Provinzregierung in Limón in der Sache ermittelt oder dem Aktivisten Personenschutz zur Seite gestellt. Laut Christina Volkert ist das Engagement für die Schildkröten in der Region schon seit langem heikel gewesen.
Siempre han habido las situaciones que uno sabe en playa.
Es gab immer mal wieder heikle Situationen. Manchmal wirst du mit einer Machete bedroht, manchmal hast du ein ungutes Gefühl, am Strand patrouillieren zu gehen und dein Instinkt sagt dir, heute Nacht bin ich besser nicht am Strand unterwegs. Auch Fälle von Raub gab es immer mal wieder. Aber jetzt wissen wir nicht mal, ob wir weiterhin unsere Arbeit machen können, ohne um unser Leben fürchten zu müssen. Das ist jetzt die große Frage. Am Tag nach dem Mord unterbrach Whitecast, für das sich Mora engagierte, sein Schildkrötenschutzprogramm in der Region. Didier Chacon, Projektkoordinator der Organisation, erklärte, dass aufgrund des Mordes drastische Sicherheitsmaßnahmen für das Personal ergriffen werden mussten. Derweil sorgte Costa Ricas Vizepräsident Alfio Piva für amerikaweites Kopfschütteln. Pikanterweise am Vorabend des Weltumwelttages hatte Piva erklärt, Jairo Mora habe sich selbst in Gefahr begeben. Das ist ein Unfall in einer gefährlichen Region, in einem Abschnitt, wo viele Drogen, vor allem aus Kolumbien, angelandet werden. Eine Person, die wie der junge Mann mitten in der Nacht bis zu 25 Kilometer Strandabschnitt patrouilliert, der hat sich angesichts der Narkopräsenz dort möglicherweise selbst sehr in Gefahr gebracht.
Der
renommierte Professor für Umweltrecht an der Universität von Costa Rica, Nicolas Boeglin, kommentierte die Äußerungen des Vizepräsidenten stellvertretend für viele seiner Landsleute so.
Es
war immer schon gefährlich, in Costa Rica als Umweltschützer unterwegs zu sein. Aber wir konnten immer darauf zählen, dass wir in unserem Engagement auf den Schutz des Staates zählen konnten. Jetzt gibt Vizepräsident Alfio Piva quasi zu, dass der kostarikanische Staat über Teile seines Territoriums keine Autorität mehr hat. Damit sendet er ein gefährliches Signal an die Mafia und an viele Unternehmer, die dann sagen können, lasst uns einfach eine Menge Strände oder andere Orte als gefährlich deklarieren, damit wir dort machen können, was wir wollen, ohne dass wir von Umweltschützern behelligt werden. Das ist ein sehr gefährlicher Diskurs, den die kostarikanische Regierung da gerade fährt.
El discurso que está manejando actualmente el gobierno de Costa Rica en este tema.
Von der kostarikanischen Regierung fordert Boeglin, sich ihrer Verantwortung zu stellen, anstatt durch die Blume zu erklären, Mora sei selbst schuld an dem, was ihm widerfahren ist.
Y si vemos las declaraciones de Don Alfio Piva, de René Castro, de la misma Laura Chinchilla que se limita.
Wenn wir uns die Äußerungen des Vizepräsidenten Alfio Piva, des Umweltministers René Castro und der Präsidentin Laura Chinchilla anschauen, die nur eine lausige Twitter-Nachricht schickte, dann muss man doch eins klarstellen. Der Staat hat den gewaltigen Fehler begangen, auf die Morddrohungen gegen Jairo nicht zu reagieren. Und anstatt ganz deutlich zu machen, dass so ein Verbrechen in Costa Rica niemals hinzunehmen ist, müssen wir uns mit den empörenden Äußerungen des Vizepräsidenten auf CNN beschäftigen, der dann auch noch meint, man könne das Ganze mit einer Twitter-Nachricht relativieren. Wir verlangen, dass der Vizepräsident auf CNN die Mitverantwortung des Staates einräumt, dass er sich bei den Angehörigen und Kollegen von Jairo entschuldigt und dass er vor allem erläutert, wie er verhindern will, dass sich ein Mord wie der an Jairo in diesem Land wiederholt. Der Mord an Jairo Mora und die Äußerungen des Vizepräsidenten bringen Costa Rica derweil zum zweiten Mal binnen eines Monats zusammen mit dem Drogenhandel in die internationalen Schlagzeilen. Erst vor gut zwei Wochen hatte Präsidentin Laura Chinchilla einräumen müssen, bei mindestens zwei Auslandsreisen ein Privatflugzeug eines kolumbianischen Geschäftsmannes genutzt zu haben, dem Verbindungen zu den Drogenkartellen nachgesagt werden. Der Mord und die Reaktion des Vizepräsidenten haben im Ausland, auch in Nordamerika und Europa, Wellen geschlagen. Das kann dem gepflegten Umweltimage Costa Ricas nicht guttun. Touristen dürften sich fragen, ob die Schildkrötenbeobachtung an den Stränden des Landes noch sicher ist, wenn selbst der Vizepräsident auf die unkontrollierbare Existenz gefährlicher Drogenbanden hinweist. In Costa Ricas Hauptstadt San José forderten am vergangenen Mittwochabend bei regnerischem Wetter mehrere hundert Menschen auf einem Marsch vom Umweltministerium zum Justizviertel die Aufklärung des Verbrechens und Schutzmaßnahmen für UmweltaktivistInnen. Und Christina Volkart von Whitecast schlug stellvertretend für die Umweltbewegung Costa Ricas vor, den Strand, an dem Jairo Mora ermordet wurde, unter dessen Namen unter Naturschutz zu stellen.
In Brasilien kicken sich eigentlich noch bis zum 30. Juni die weltbesten Fußballnationen für die WM 2014 warm. Doch der Confed Cup, die Generalprobe für die Fußball-WM im kommenden Jahr in Brasilien, ist den BrasilianerInnen irgendwie zur Nebensache geworden. Statt das Turnier, den Fußball und sich selbst zu feiern, protestieren sie gegen Korruption, die Verschwendung von Steuergeldern, marode oder fehlende Infrastruktur, eine schlechte öffentliche Bildung und das nur schlecht funktionierende staatliche Gesundheitssystem. 1,5 Millionen Menschen gingen allein am vergangenen Donnerstag auf die Straße. Auslöser für all die Proteste war die landesweite Bewegung für den Nulltarif. Deren Forderung nach Rücknahme von Buspreiserhöhungen brachte das Fass der Unzufriedenheit in Brasilien zum Überlaufen.
Eu tô quase na parte de cima já.
Nosso ar é vitorioso!
É, tem muito
mais
gente
movimento!
Ah, tá,
Não tem aqui no Flamengo.
Do lado que tem o povão ali.
Seither gab es in zahlreichen Städten friedliche Demonstrationen, Ausschreitungen, Versuche, Regierungseinrichtungen zu stürmen, Proteste direkt an den Stadien und unterschiedlich harsche Repressionsmaßnahmen seitens des Staates. Mindestens 7 Menschen sind im Zuge der Proteste bisher gestorben. Die Fahrpreiserhöhungen wurden zwar in einigen Städten wieder zurückgenommen, das einzige Ziel, hinter dem sich alle TeilnehmerInnen der Protestbewegung versammelt hatten, war damit weg. Doch die Proteste gingen weiter. Am Montag, dem 24. Juni, traf sich Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff mit VertreterInnen der Bewegung zum Nulltarif, mit GouverneurInnen und BürgermeisterInnen. Ergebnis: Es soll ein Referendum zu den geforderten politischen Reformen geben. Außerdem sollen 25 Milliarden US-Dollar ins öffentliche Verkehrsnetz gepumpt werden. Wir telefonierten mit dem Journalisten und Ondista Nils Brock, der Brasilien schon lange kennt und der dort derzeit für den Weltverband der Community-Radios am Markt tätig ist. Von ihm wollten wir wissen, wie er die Proteste einschätzt. Wir erwischten Nils auf dem Flughafen von Brasilia, was für einige interessante, aber durchaus auch störende Hintergrundgeräusche sorgt, und bitten gleich mal um Entschuldigung für die ab und an etwas wackelige Tonqualität. Nils, wenn man von Deutschland aus nach Brasilien schaut, wirkt der Protest zunächst einmal beeindruckend, aber irgendwie auch unübersichtlich. Es sind ja immer wieder Hunderttausende, die dort auf die Straße gehen. Wie ist das, wenn man vor Ort ist?
Naja, es ist auch hier ein bisschen unübersichtlich. Also ein großes Rätselraten, wer die ganzen Leute auf den Demonstrationen sind. Wenn man dann zu einigen hingeht, sieht man auch selber, dass da alle möglichen Forderungen angebracht werden. Also die Fahrpreise, Nahverkehr sind da nur noch ein Teil der Forderungen. Viele schreiben sich halt diese Proteste ein und man muss auch sagen, links wie rechts. Also man hat Autonome, die radikale Forderungen stellen auf der einen Seite. Man hat aber auch Neonazis, die mit auftauchen auf den Protestmärchen. Es gibt immer mehr Leute, die mit Brasilien fahren, die auch so eine ganz diffuse nationalistische Kritik da anbringen, sich gegen Parteien aussprechen und dafür sind, dass jetzt irgendwo alle zusammen irgendwas tun, was auch nicht ganz klar ist. Also die Tageszeitungen, die Konservativen versuchen ihrerseits so den Demonstrationen ihren Stempel aufzudrücken. Also im Moment gibt es auch keine so richtige Diskurshoheit, was die Demos angeht.
Das könnte ja aber auch eine Chance sein für Gruppen, sich zu positionieren und Dinge aufzubrechen. Wie siehst du denn das?
Klar, also die Möglichkeiten gibt es natürlich auch und ich will jetzt auch nicht leugnen, dass es keine Präsenz gibt von emanzipativen Gruppen. Die sind natürlich da, also die Gruppen des Komitees, das Populäre Komitee, das auch als Netzwerk organisiert ist in ganz Brasilien, jetzt vor den sportlichen Großereignissen, die haben natürlich mit mobilisiert, was die Zwangsumsiedlung angeht vor der WM. Was auch die Nutzung von Steuergeldern für diese Großevents angeht, während anderswo im Bildungs- und im Gesundheitswesen gespart wird. Und ja, daneben überlegen inzwischen auch viele Bewegungen wie der MST oder auch Gewerkschaften, die sich aus Treue zur regierenden Arbeiterpartei bisher zurückgehalten haben, inwiefern sie jetzt auch in die Demonstrationen mit eingreifen sollten. Auch aus dem Kalkül heraus, jetzt der Regierung so ein bisschen unter die Arme zu greifen, dass sich das Ganze, wie es von der rechten und konservativen Seite mitunter versucht wird, nicht zu einer Regierungskrise hin entwickelt, die so aufgebläht wird, als dass es jetzt einen Regierungswechsel geben müsste, zwingen und keinen Politikwechsel. Und einen Politikwechsel, würde ich sagen, da haben schon so diffus die ganze Bewegung ist, viele ein großes Interesse dran.
Verschiedentlich wurde berichtet, dass es die neue Mittelschicht sei, die es vorher nicht gegeben hat und die sich da jetzt so massiv auf der Straße bewegt hat. Ist das die, in Anführungszeichen, die Mehrheit der Protestierenden oder wer geht da eigentlich auf die Straße?
Die Umfragen und so, die sind wirklich mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Also es gibt so Umfragen auch von den Tageszeitungen selbst oder von Meinungsforschungsinstituten, die dann behaupten, der Durchschnittsdemonstrant ist so und so. Aber ja, das sind auch kleine Erhebungen, die nicht wirklich einen Einblick geben. Was ich spannend finde, ist von Leuten, die auch bei den Anfang der 90er Jahre bei dem Impeachment, also bei dem Amtsenthebungsverfahren gegen damaligen Präsidenten Fernando Collor mitgemacht haben. Die sagen, damals war es eine reine Mittelklasseveranstaltung. Heute gibt es auch viel mehr Leute, die aus den Comunidades, aus den Favelas mitmachen, die sogenannte, in Anführungsstrichen, neue Mittelklasse auch manchmal, also die Leute, die einen sozialen Aufstieg miterlebt haben in den letzten Jahren und jetzt dennoch sich auch darauf besinnen, weitergehende Forderungen zu stellen. Also ich würde sagen, es ist schon eine bunte Mischung auch und in den sozialen Netzwerken wurde vor den Demos auch immer aufgerufen oder sogar angekündigt, jetzt zieht der Block aus der Favela Mare los, jetzt zieht der Block aus vom Complexo Alemão los, also wo man auch schon sieht, da wird auch mobilisiert und jetzt am vergangenen Wochenende gab es in verschiedenen Städten auch Zusammenschlüsse und Treffen von Comités Populares, also lokalen Versammlungen und Komitees, wo soziale Bewegungen oder auch Stadtteilvertretungen, Nachbarschaftskomitees zusammengekommen sind und sich darüber ausgetauscht haben, wie sie sich in den nächsten Tagen und Wochen gemeinsam artikulieren wollen. Also sieht man schon, dass es da auch eine Breite gibt und auch zwischen eine Zunahme, würde ich sagen, von der Organisation auf der linken Seite und bis auf der rechten aussieht, mal gucken.
Die PT-Regierung von Dilma Rousseff hat sich ja aber auf die Protestbewegung zubewegt.
Ja, die Präsidentin hat da jetzt viele halbherzige Zusagen gemacht, vergangenen Freitag in der Nacht. Und die sozialen Bewegungen auch, der Teil der Demonstrationen, die organisiert sind, sagen jetzt natürlich, okay, wir werden hier analysieren und schauen, was die wert sind auch einfach.
Könnten die Proteste denn noch zu einer Gefahr werden für die PT?
Die Umfragewerte sind 8 Punkte nach unten gegangen, seit die Demos angefangen haben. Ich glaube, es ist für die PT auch so eine Zwickmühle inzwischen geworden, weil auf der einen Seite, klar, ist sie jetzt auf die Demonstrierenden erstmal zugegangen, hat viel auch versprochen, also die Einkünfte aus dem Erdölgewinn so 100% in die Bildung zu stecken, einen Nahverkehrsplan, mehr Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen, das hört sich alles gut an. Auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, okay, wie wird das Ganze finanziert werden? Bisher hat die PT einfach auch ein großes Stück weit, trotz aller assistenzialistischen Programme, die sie für die Bevölkerung gemacht hat, eine neoliberale Politiklinie ein Stück weit mitgetragen. Und sie wird auch daran gemessen und wird auch in den Zeitungen damit unter Druck gesetzt, dass jetzt die Inflation wieder zugenommen hätte etc. Und davor hat sie auch immer Angst gehabt, wie man festgestellt hat, so in diese Ecke gedrängt zu werden. Und sie will sich auch zeigen als wirtschaftlich starke Präsidentin. Nächstes Jahr sind Wahlen. Es bleibt halt spannend, wie sie das vermitteln will. Also auf der einen Seite jetzt mehr staatliche Ausgaben locker macht für die Forderung, aber woher das Geld nehmen, ist die andere Frage. Und ob sie wirklich so weit gehen wird, eine generelle Steuerreform durchzuziehen, wo auch reich werden, die Verantwortung genommen werden, was dringend nötig wäre, weil Brasilien eins der Länder ist, wo die direkte Besteuerung sehr niedrig und die indirekte sehr hoch ist, was ärmere Teile der Bevölkerung unproportionell stark einbezieht, was die Steuerlast angeht. Das sind halt Fragen, die offen sind. Das Regieren wird auf alle Fälle nicht einfacher werden.
Glaubst du, das geht noch eine Weile so weiter?
Eigentlich jeden Morgen, wenn man aufsteht, kann man gucken, dass es in verschiedenen Städten wieder große Demos gab. Relativ aktuell sind jetzt diese Straßenbesetzungen auch oder Straßenblockaden von größeren Autobahnen etc. In Fortaleza und in Belo Horizonte gab es gestern auch wieder sehr große Demos. Dort ist es auch so, wenn die Bewegung dann auch auf repressiven Gouverneure oder Bürgermeister trifft, schaukelt sich das Ganze natürlich auch noch schneller hoch. Der Präfekt von Belo Horizonte hat gesagt, die Militärpolizei hätte noch nicht hart genug eingegriffen, müsste noch viel mehr Leute festnehmen. Also wo man dann auch sehen kann, es gibt dann noch keine Entschiedenheit, auch auf politischer Seite sich jetzt auch zurückzunehmen, was die Polizeieinsätze angeht. Für Donnerstag ist eine sogenannte Rote Welle angekündigt. Das ist eine Veranstaltung von PT-nahen Organisationen, wie gesagt, wo die auch mit stärker auf die Straße wollen. Und für für den Tag des Endspiels, ich glaube, das ist der 30. Juni, ist dann auch nochmal zu einer massiven Mobilisierung aufgerufen. Also zumindest während des Confed Cups jetzt intensiv weitergehen. Und dann muss man schauen, so unterschiedlich die Umfragen sind, die hier gemacht werden, so einig sind sie sich, was das angeht, nach der Einschätzung, wie lange soll das hier noch gehen. Und 90% der Befragten sagen meistens, sie glauben, dass das Ganze noch eine ganze Weile weiterlaufen wird.
Berichtet wird ja sehr viel von Protesten in den Großstädten, in den Megacities. Ist das denn nur ein Protest in den Städten? Wie ist die Situation auf dem Land? Kannst du dazu was sagen?
Die Demo, bei der die beiden Frauen heute Morgen überfahren wurden, war am Stadtrand an der Peripherie. Und da ging es bei dieser Demo auch um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse von den Leuten, die an der Peripherie wohnen, von den großen Städten. Also das zeigt, dass da auch eine neue Dynamik entstanden ist, hier nicht unbedingt in die Zentren zu ziehen. Was die ländliche Bevölkerung angeht, da gibt es bisher relativ wenige Nachrichten. Eine Forderung, die aber auch präsent ist, auf den Demonstrationen sind Anliegen von Indigenen, nicht nur die Großprojekte der Staudämme, sondern auch was die Demarkierung von indigenen Gebieten angeht in Brasilien, die ins Stocken gekommen ist unter der Regierung von Dilma.
Gibt es denn dann in Brasilien so etwas wie eine Aufbruchsstimmung?
Es wird halt überall diskutiert, also egal wo man hingeht, ob im Supermarkt, im Café, ob in der Schlange zum Flieger. Die Leute reden schon davon und versuchen irgendwie alle daraus Sinn zu machen. Die meisten stehen den Demonstrationen auch wirklich zustimmend gegenüber. Die Frage ist natürlich auch, was jeder Einzelne rein interpretiert. Also es ist im Moment das Thema in Brasilien und ich hätte nie gedacht, dass gerade bei so einem großen Fußballereignis das so von der Bildfläche gedrängt wird. Auch wenn gestern beim Brasilien-Spiel natürlich Jubelrufe zu hören waren, aber ja, von großen Partys oft auf der Straße sieht man dann doch eher weniger, sondern da überwiegen klar die Demos.
Vielen Dank, Nils. Gibt es etwas, was du selbst noch wichtig findest, das erwähnt werden sollte?
Überrascht bin ich persönlich gewesen von der Nutzung, auch von den sozialen Netzwerken, also ob das Twitter oder Facebook oder was auch immer war, in Verbindung mit anderen klassischen Community-Medien oder freien Medien, weil da wirklich auch eine Debatte stattgefunden hat, die ein bisschen über das hinausgeht, was man sonst kennt, indem man sich Fotos oder so hin und her schickt, also in den sozialen Netzwerken und durchaus sehr differenziert auch Beiträge aus Zeitungen kommentiert wurden, eigene Beiträge geschrieben wurden und ja auch während der Demos immer viele wichtige Informationen verteilt wurden, vor allem auch als die Repression stattgefunden hat, da hat auch schon eine, glaube ich, eine Aneignung stattgefunden. Und jetzt, wie haben viele gesagt, jetzt geht es darum, diese Debatten, die wichtig waren und die auch viele Leute zusammengebracht haben, eben auch zu vertiefen und fortzusetzen, offline, online, wo auch immer.
Ja, dann vielen Dank und gute Reise.
Do lado que tem o povão ali.
Nós fazemos parte de uma luta nacional, de uma luta mundial. Não podemos parar aqui. Por isso,
Thank you. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.